Hallo, ich bin Simone Fuchs. Ich bin Leiterin Personal, Finanzen und Controlling bei der Klinik Angermühle GmbH in Deggendorf. Und ihr hört Arbeitsrecht für Arbeitgeber.
Herzlich willkommen zu Folge 75 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema What's New in 2026. Ein frohes neues Jahr für alle unsere Hörerinnen. Beste Grüße aus Hamburg.
Ja, und auch von mir, Jens Buchwald. Moin im Jahre 2026.
Ja, wir starten in Season 4. Wir sind also tatsächlich schon im vierten Jahr. Und wir möchten allen danken, die uns über 4 Jahre die Treue gehalten haben. Wir hoffen natürlich, noch viele weitere Hörerinnen und Hörer dazu zu gewinnen und versprechen euch auch weiterhin spannende Themen aufzugreifen und praxisnah darzustellen. Wie immer an dieser Stelle möchten wir Dank aussprechen. Und zwar an Shari Schäfer, die uns geschrieben hat: Ihrem Podcast folge ich schon als stille Hörerin und bin immer wieder begeistert. Den Podcast hatte mir eine Kollegin vor einiger Zeit empfohlen. Ja, vielen Dank für die freundlichen Worte und natürlich auch vielen Dank an die Kollegin, die uns empfohlen hat. Da bitten wir natürlich auch alle, die das jetzt hören, empfehlt uns weiter. Dann hat uns noch Steven Böhringer geschrieben: Der Arbeitsrechtspodcast überzeugt mit klaren Erklärungen und praxisnahen Beispielen, die auch komplexe Themen leicht verständlich machen. Besonders gelungen ist die ausgewogene Mischung aus Expertenwissen und hilfreichen Tipps für den Berufsalltag. Vielen, vielen Dank, Herr Böhringer, für Ihre freundlichen Worte. Und ein ganz besonderer Dank geht heute an Simone Fuchs, die unsere Folge angesagt hat. Vielen lieben Dank. Starten wir in das Schwerpunktthema rein. What's new 2026? Was ändert sich? Ja, zum Jahreswechsel hat sich im Arbeitsrecht tatsächlich einiges geändert. Wir wollen euch in der heutigen Podcast-Folge mal einen Überblick darüber geben, was sich geändert hat, was sich ändern wird und auch was sich vermutlich nicht ändern wird. Los geht's! Wir starten mit dem Mindestlohn. Der ist zum 01.01.2026 von 12,82 Euro pro Stunde auf 13,90 Euro pro Stunde gestiegen. Warum ist das für euch wichtig? Naja, zum einen ist nach § 1 Absatz 1 des Mindestlohngesetzes jeder Arbeitgeber verpflichtet, seinen Arbeitnehmenden pro Stunde eine Vergütung zu zahlen, die den Mindestlohn nicht unterschreiten darf. Wird hiergegen verstoßen, dann können erhebliche Bußgelder entstehen. Das ist in § 21 des Mindestlohngesetzes geregelt. In dem Zusammenhang einmal einen kurzen Hinweis: Für wen gilt das Mindestlohngesetz eigentlich? Ja, klar ist natürlich, dass es für Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte gilt, aber auch für MitarbeiterInnen in befristeten Arbeitsverhältnissen, für SchülerInnen, die über 18 Jahre alt sind und bereits über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, für RentnerInnen, für ArbeitnehmerInnen ausländischer Unternehmen, die ihren Arbeitsort im Ausland haben und nur kurzfristig in Deutschland arbeiten, und auch für Menschen mit Behinderung, die in Werkstätten arbeiten, außer in Integrationsbetrieben. Und jetzt das Spiegelbild: Für wen gilt das Mindestlohngesetz nicht? Es gilt nicht für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz. Es gilt nicht für ehrenamtlich Tätige. Es gilt auch nicht für Menschen, die einen Freiwilligendienst ableisten. Es gilt nicht für TeilnehmerInnen an Maßnahmen der Arbeitsförderung und auch nicht für HeimarbeiterInnen nach dem Heimarbeitsgesetz. Es gilt nicht für Selbstständige. Und es gilt auch nicht für Langzeitarbeitslose innerhalb der ersten 6 Monate der Beschäftigung und auch nicht für 1-Euro-Jobber. Und dann ist es noch so, dass auf bestimmte Praktika das Mindestlohngesetz nicht anzuwenden ist, nämlich auf Pflichtpraktika nach schul- oder hochschulrechtlichen Vorschriften, auf freiwillige Orientierungspraktika bis zu 3 Monaten und auf freiwillige Berufs- und Hochschulausbildungsbegleitende Praktika bis zu 3 Monaten. Aus Arbeitgebersicht dann noch die Frage: Kann man den Mindestlohn durch eine Vereinbarung mit den Arbeitnehmenden ausschließen? Und darauf die klare Antwort: Nein. Der Mindestlohn kann weder einseitig durch den Arbeitgeber noch einvernehmlich durch Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausgeschlossen werden. Das gilt übrigens auch für einen Aufhebungsvertrag. Eine Ausnahme gibt es aber, und zwar kann in einem gerichtlichen Vergleich ein Arbeitnehmender auf Ansprüche auf Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns für die Vergangenheit verzichten. Und noch ein Punkt. Auch durch Ausschlussfristen, die ja in jedem guten Arbeitsvertrag drin sind, kann der Mindestlohn nicht verfallen. Nur eins ist möglich, Ansprüche auf Zahlung des Mindestlohns können verjähren. Wie ihr wisst, ist die Verjährungsfrist 3 Jahre, sodass zum Beispiel Ansprüche aus dem Jahr 2025 am 31.12.2028 verjähren. Ja, und als nächstes im Zusammenhang mit der Mindestlohnerhöhung wurden übrigens auch die Grenzen für den Minijob erhöht. Und zwar von 556 im letzten Jahr auf jetzt 603 Euro pro Monat. Hier solltet ihr insgesamt einmal aufpassen, dass die monatliche Vergütung eurer Minijobber durch den erhöhten Mindestlohn nicht die Minijobgrenze übersteigt. Das kann nämlich dazu führen, dass ein vollständig sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis entsteht. Wenn wir das einmal kurz ausrechnen, dann könnt ihr seit 01.01.2026 eure Minijobber nur noch 43 Stunden pro Monat arbeiten lassen, da ihr bei 44 Stunden, die mit dem neuen Mindestlohn bezahlt werden, schon über 603 Euro pro Monat liegt. Wenn ihr mehr zum Mindestlohn, zu den Bedingungen, den Grenzen und den Risiken wissen wollt, dann hört mal in Folge 60 rein. Die Folge heißt das Mindestlohngesetz, was müsst ihr als Arbeitgeber beachten? Und den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, was ist noch so passiert? Zum 01.01.26 wurden, wie jedes Jahr, auch die Beitragsbemessungsgrenzen erhöht. Worum geht's jetzt hier und wofür ist das wichtig? Naja, werden Arbeitnehmenden Vergütungen gezahlt, die oberhalb bestimmter Grenzen liegen, dann müssen ab diesen Grenzen keine Beiträge mehr in die gesetzlichen Sozialversicherungen gezahlt werden. Diese Grenzen nennt man Beitragsbemessungsgrenzen. Was hat sich jetzt zum 01.01.26 geändert? Bei den gesetzlichen Krankenkassen hat sich die Grenze von 5.512,50 Euro brutto im 2025 auf 5.812,50 Euro brutto seit 01.01.2026 erhöht. Bei der Renten- und der Arbeitslosenversicherung beträgt die Beitragsbemessungsgrenze ab 01.01.2026 8.450 Euro brutto. Im letzten Jahr war die Grenze 8.050 Euro brutto. Und wofür ist das jetzt wichtig? Naja, ein häufiger Streitpunkt am Ende eines Arbeitsverhältnisses sind ja geleistete Überstunden, das kennt ihr wahrscheinlich. Und zwar Überstunden, die aus Arbeitnehmersicht noch zu bezahlen sind. Das Bundesarbeitsgericht vertritt hier die Auffassung, dass geleistete Überstunden nicht bezahlt werden müssen, wenn beim Arbeitnehmer keine Vergütungserwartung besteht, wenn der Arbeitnehmer also nicht erwarten darf, dass diese Überstunden vergütet werden. Diese Vergütungserwartung besteht immer dann nicht, wenn der Arbeitnehmer eine Vergütung oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen zur Renten- und Arbeitslosenversicherung bezieht. Weil natürlich nicht alle eure Arbeitnehmenden mehr als 8.450 Euro brutto im Monat verdienen, stellt sich aber die Frage, was ihr sonst noch tun könnt, damit nicht nach Jahren ein Arbeitnehmender noch auf euch zukommt und die Auszahlung von Überstunden verlangt. An erster Stelle stehen hier gute und wirksame Ausschlussfristen. Wenn ihr die im Arbeitsvertrag vereinbart habt, kann es euch zwar trotzdem noch passieren, dass ArbeitnehmerInnen die Auszahlung von Überstunden verlangen, aber es geht dann nur noch um die letzten 3 Monate, wenn ihr das so im Arbeitsvertrag vereinbart habt. Habt ihr gar keine oder keine wirksamen Ausschlussfristen in euren Verträgen, dann bleibt euch als letzte Chance nur die Verjährung. Und weil die Verjährung 3 Jahre lang ist und auch erst im Jahr nach den Überstunden, um die es geht, zu laufen beginnt, kann es hier im schlimmsten Fall um die Bezahlung von Überstunden für die letzten 4 Jahre gehen. Eine wirksame Ausschlussfrist führt also dazu, dass ihr euch in der Regel maximal um einen circa 4-stelligen Betrag und nicht über einen hohen 5-stelligen Betrag mit euren ArbeitnehmerInnen streiten müsst. Wenn ihr wissen wollt, ob eure Ausschlussfristen wirksam sind, dann sendet uns gerne euren Mustervertrag für einen kostenlosen Erstcheck zu. Unsere E-Mail-Adressen, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Zusätzlich macht es Sinn, dass ihr über eine Arbeitsanweisung genau regelt, wann Überstunden überhaupt geleistet werden dürfen. Hier könnte zum Beispiel angewiesen werden, generell oder in bestimmten Bereichen gar keine Überstunden zu leisten. Ihr könnt natürlich auch regeln, dass Überstunden vorab genehmigt werden müssen oder dass eure ArbeitnehmerInnen am nächsten Tag den Vorgesetzten mitteilen müssen, wenn sie Überstunden gemacht haben. Wichtig ist nur, dass ihr euch Gedanken macht, wie ihr mit Überstunden umgehen wollt, damit ihr nicht plötzlich davon überrascht werdet, dass jemand 200 Überstunden gemacht hat, ohne dass ihr das wusstet.
So, kommen wir dann noch zu anderen Mindestvergütungsregelungen, die sich zum 01.01.2026 geändert haben. Und da schauen wir zunächst einmal auf die Mindestausbildungsvergütung. Ja, Arbeitgeber, die keinem Tarifvertrag unterliegen, sind seit dem 01. Januar 2020 verpflichtet, ihren Auszubildenden einen Mindestlohn zu zahlen. Dieser erhöht sich jährlich zu jedem Ausbildungsbeginn. Und für 2026 ist es wie folgt. Jeder Azubi, der 2026 eine Berufsausbildung beginnt, bekommt damit im ersten Lehrjahr 724 Euro brutto monatlich statt vorher 682. Im zweiten Lehrjahr bekommen Azubis, die 2026 ihre Berufsausbildung begonnen haben, 854 Euro brutto im Monat. Im dritten Lehrjahr werden es dann 977 Euro brutto sein und sofern es ein viertes Lehrjahr gibt, würden es 1014 Euro brutto sein. Was sind die Rechtsfolgen, wenn die Mindestausbildungsvergütung unterschritten wird? Also zunächst einmal hat der Auszubildende einen Anspruch auf die Differenzvergütung und kann Nachforderungen euch gegenüber geltend machen. Zudem stellt die Nichtzahlung der Mindestausbildungsvergütung eine Ordnungswidrigkeit dar. Geregelt ist das in § 101 Absatz 1 Nummer 6 des Berufsbildungsgesetzes. Und für Verstöße im Zusammenhang mit der Zahlung der Mindestausbildungsvergütung kann eine Geldbuße von bis zu 5.000 Euro verhängt werden. Zum Jahreswechsel sind zudem diverse Branchenmindestlöhne, die allgemeinverbindlich sind, gestiegen. Beispielsweise im Dachdeckerhandwerk. Für ungelernte Mitarbeitende ist der Mindestlohn auf 14,96 Euro angehoben worden, von vorher 14,35 Euro. Für gelernte Kräfte im Dachdeckerhandwerk beträgt der Mindestlohn zukünftig 16,60 Euro statt bisher 16 Euro. Im Gebäudereinigerhandwerk ist im Rahmen der Innenreinigung in der Lohngruppe 1 der Mindestlohn auf 15 Euro statt vorher 14,25 Euro angehoben worden. Für Glas- und Fassadenreiniger der Lohngruppe 6 ist der Mindestlohn auf 18,40 Euro statt zuvor 17,65 Euro angehoben worden. Für Gerüstbauer ist der Branchenmindestlohn auf 14,35 Euro angehoben worden. Und zuletzt sei noch das Elektrohandwerk genannt. Dort ist der Branchenmindestlohn zum 01.01.2026 auf 14,93 Euro statt zuvor 14,41 Euro angestiegen. And now for something completely different. Ihr habt das sicherlich alle mitbekommen. Am 5. Dezember ist das Rentenpaket der Großen Koalition im Bundestag beschlossen worden und in diesem Zusammenhang ergeben sich auch für das Arbeitsrecht einige Änderungen. Ich habe mir da zunächst einmal das Stichwort Aktivrente bzw. Aktivrentengesetz herausgesucht. Dort findet sich eine Änderung des Einkommensteuergesetzes wieder, die auch für euch als Arbeitgeber Auswirkungen hat. Und zwar ist dort eine neue Regelung in § 3 Nummer 21 des Einkommensteuergesetzes eingefügt worden. Steuerfrei sind nach dieser Nummer 21 nunmehr auch Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit bis zu einer Höhe von insgesamt 24.000 Euro im Jahr, wenn die Einnahmen für vom Steuerpflichtigen nach Erreichen der Regelaltersgrenze erbrachte Leistungen zufließen und der Arbeitgeber für diese Leistungen Beiträge zur Rentenversicherung zu entrichten hat. Diese Regelung schafft durch die Steuerfreistellung für Einnahmen aus nicht selbstständiger Beschäftigung, für die ihr als Arbeitgeber Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung entrichtet, zusätzliche finanzielle Anreize. Wer also die gesetzliche Regelaltersgrenze erreicht hat und weiterarbeitet, kann seinen Arbeitslohn bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei erhalten. Und das ist dann die sogenannte Aktivrente. Damit soll Arbeiten im Alter attraktiver werden. Zudem verfolgt dieses Gesetz auch weitere Ziele. Ja, der deutsche Arbeitsmarkt steht infolge des demografischen Wandels vor erheblichen strukturellen Herausforderungen. Die geburtenstarken Jahrgänge treten in den kommenden Jahren sukzessive in den Ruhestand ein, während weniger junge Menschen nachrücken. Dies kann bereits bestehende Fachkräfteengpässe verschärfen oder zu neuen Fachkräfteengpässen führen. Und in diesem Zusammenhang soll die Aktivrente einen gezielten Anreiz setzen, das Erwerbspotenzial älterer Menschen besser zu nutzen. So heißt es hochtrabend in der Gesetzungsbegründung. Und das, indem der steuerliche Druck auf Arbeitsentgelt im Alter verringert wird. Nun gut, wir werden sehen, ob die in der Gesetzesbegründung genannten Zwecke erreicht werden können. Wichtig für euch ist, betroffen sind insofern ausschließlich laufende und einmalige Einnahmen aus nicht selbstständiger Arbeit. Nicht begünstigt werden Leistungen wie Abfindung, Nachzahlung oder sonstige Leistungen aus einem Dienstverhältnis, die für Zeiträume gewährt werden bzw. in Zeiträumen erdient worden sind, in denen nicht oder noch nicht sämtliche Voraussetzungen der Aktivrente vorlagen. Begünstigt durch die Regelung im Einkommensteuergesetz sind alle Personen, die ihren Arbeitslohn für eine Tätigkeit nach Erreichen der gesetzlichen Regelaltersgrenze. Und weitere Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, das muss auch nochmal an dieser Stelle betont werden, dass ihr als Arbeitgeber für diese Leistungen Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu entrichten habt. Dann möchte ich noch einmal auf etwas komplett anderes hinweisen. Und zwar möchte ich auf eure Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Anzeige schwerbehinderter Beschäftigter nach dem SGB IX hinweisen. Grundsätzlich ist hierzu im Sozialgesetzbuch 9 in den Paragraphen 154 fortfolgende SGB IX geregelt, dass Unternehmen mit 20 Beschäftigten oder mehr 5% schwerbehinderte Menschen beschäftigen sollen. Wird diese Quote nicht erfüllt, wird die Ausgleichsabgabe fällig. Und seit dem Jahre 2025 hat sich diese Ausgleichsabgabe erhöht. Und diese erhöhte Ausgleichsabgabe wird erstmalig am 31.03.2026 fällig. Ihr müsst also dran denken, dass ihr spätestens bis zum 31.03.2026 der Bundesagentur für Arbeit für das vorangegangene Kalenderjahr, also 2025, aufgegliedert nach Monaten mitgeteilt habt, wie viele schwerbehinderte, ihnen gleichgestellte behinderte Menschen oder sonstige anrechnungsfähige Personen ihr beschäftigt habt.
Ja, und zum 1. Januar ist noch eine weitere neue Regelung in Kraft getreten. Leider ist es in den letzten Jahren in Mode gekommen, arbeitsrechtliche Fragen in Gesetzen zu verstecken, wo man kein Arbeitsrecht vermutet. Hier geht es um das SGB VI, das die Altersrente regelt. In § 41 ist ein neuer Absatz 2 eingefügt worden, der die befristete Beschäftigung von RentnerInnen ermöglicht, ohne dass ihr einen Sachgrund für die Befristung braucht. Das Ganze war auch im Rahmen des Rentenpaketes beschlossen worden. Was bedeutet das jetzt für euch? Also bisher war es nicht möglich, RentnerInnen, die irgendwann schon einmal bei euch gearbeitet haben, bei Bedarf wieder einzustellen und das neue Arbeitsverhältnis dann ohne einen Sachgrund zu befristen. Das Ganze deswegen, weil § 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz das sogenannte Anschlussverbot enthält. Und das Anschlussverbot verbietet es, Arbeitsverhältnisse von ArbeitnehmerInnen sachgrundlos zu befristen, die schon einmal bei euch beschäftigt waren. Das ist zukünftig anders. Es ist jetzt möglich, Arbeitsverhältnisse mit Personen, die die Grenze zum Bezug einer Regelaltersrente erreicht haben, ohne Vorliegen eines Grundes zu befristen, auch wenn sie schon einmal bei euch beschäftigt waren. Grenzen gibt es hierbei aber schon. Und zwar dürfen die Befristungen zum einen eine Höchstdauer von 8 Jahren nicht übersteigen. Und auch ist es unzulässig, mit diesen Personen insgesamt mehr als 12 befristete Arbeitsverträge zu schließen. Wird eine oder werden beide Grenzen überschritten, ist die Befristung unwirksam. Wichtig ist darauf zu achten, dass diese erleichterte Möglichkeit nur bei Personen gelten soll, die die Regelaltersgrenze zum Bezug einer Rente erreicht haben. Für andere Renten, zum Beispiel Renten wegen voller Erwerbsminderung, Renten für langjährige Versicherte oder Renten mit Abschlägen, gilt das nicht. Die neue Regelung, die wirkt auf den ersten Blick ganz einfach. Je näher man drauf guckt, desto komplizierter wird sie dann allerdings. Für eure Praxis gibt es hier Probleme, bei denen ihr genau aufpassen müsst. Geht nämlich hier etwas schief, dann habt ihr plötzlich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und das führt dann dazu, dass ihr wieder im normalen Kündigungsschutz landet. Und typischerweise müsst ihr dann Abfindungen zahlen, wenn ihr euch dafür entscheidet, die Person nicht mehr zu beschäftigen. Warum ist das so? Ja, zusätzlich zu den Grenzen, die ich eben angesprochen habe, also zusätzlich zu den 8 Jahren und den 12 Verträgen, müssen leider auch die bekannten Grenzen aus dem Teilzeit- und Befristungsgesetz, also die 2 Jahre und die maximal 3 Verlängerungen, eingehalten werden. Als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich erstmal gar nichts verstanden. Wie soll denn eine Befristung auf 8 Jahre und 12 Verträge möglich sein, wenn die Obergrenze gleichzeitig 2 Jahre und 4 Verträge ist? Und ehrlich gesagt, beim zweiten Lesen habe ich das auch noch nicht verstanden. Wenn man allerdings ganz tief einsteigt, und natürlich habe ich das für euch gemacht, wenn man also ganz tief einsteigt, dann findet man versteckt in der Gesetzesbegründung einen Hinweis, und ich zitiere euch den mal wörtlich. Da die befristeten Verträge auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze die Voraussetzung des Teilzeit- und Befristungsgesetzes einhalten müssen, kann die Höchstdauer von 8 Jahren zum Beispiel nicht mit nur einem Arbeitsvertrag erreicht werden. Möglich ist aber zum Beispiel ein 4-maliger Abschluss eines 2-jährigen sachgrundlos befristeten Arbeitsvertrages. Aha. Was bedeutet das jetzt für euch? Naja, wollt ihr die, ich nenne es mal, die normalen Grenzen des Teilzeit- und Befristungsgesetzes überschreiten? Also wollt ihr Befristungen, die länger als 2 Jahre sind oder mehr als 3 Verlängerungen vereinbaren, dann müsst ihr neue Verträge schließen. Mal ein Beispiel. Ihr habt erst eine Befristung von 6 Monaten vereinbart und die dann 3-mal um jeweils 6 Monate verlängert. Jetzt landet ihr also bei 2 Jahren. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht mehr verlängern. Nach der neuen Regelung, wie gesagt, gilt nur für AltersrentnerInnen, schließt ihr jetzt dann einen neuen Vertrag, zum Beispiel nochmal für 6 Monate. Ihr dürft allerdings in den neuen Vertrag dann nicht reinschreiben, dass es sich um eine Verlängerung handelt, sondern es muss ein ganz neuer Vertrag sein, ohne dass ihr Bezug nimmt auf die vorherigen Verträge. Das ist jetzt erstmal meine Einschätzung zu der neuen Gesetzeslage. Urteile gibt es dazu natürlich noch nicht, sodass man sich nicht 100% sicher sein kann, wie die Arbeitsgerichte mit der neuen Regelung umgehen werden. Denkbar ist auch, dass zukünftig von den Gerichten verlangt wird, dass zwischen den einzelnen Verträgen ein bestimmter Zeitraum liegt, in dem das Arbeitsverhältnis unterbrochen werden muss, oder dass sich die Arbeitsbedingungen in den Verträgen ändern müssen. Wir können hier leider nur abwarten. Und ganz wichtig, schon vor dem 01.01.26 gab es die Möglichkeit, bei Personen, deren Arbeitsverhältnisse wegen einer Regelung in euren Verträgen, also wegen einer Rentenbefristung, enden, dieses Ende mehrfach hinauszuschieben. Wie das geht und was ihr dabei beachten müsst, das könnt ihr in Folge 20 unseres Podcasts hören, in dem wir ein Interview mit dem Richter am Bundesarbeitsgericht Matthias Wasko zu diesem Thema geführt haben. Den Link stelle ich euch natürlich auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Ja, was soll sonst noch kommen? Kommen wird ziemlich sicher ein neues Entgelttransparenzgesetz. Und zwar trat im Juni 2023 die europäische Entgelttransparenzrichtlinie in Kraft. Und die in dieser Richtlinie enthaltenen Regelungen, die müssen in Deutschland bis zum 7. Juni 2026 in deutsches Recht umgesetzt werden. Wenn die Bundesregierung keine Strafen riskieren will, dann wird das auch passieren. Und es wird auch bereits an einem Gesetzentwurf gearbeitet. In diesem Gesetzentwurf werden viele Pflichten für Arbeitgeber enthalten sein, in denen es darum geht, was ihr als Arbeitgeber tun müsst, um zukünftig eine unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern zu verhindern. Neben Auskunftspflichten der einzelnen ArbeitnehmerInnen euch gegenüber, müssen ab 50 Beschäftigten alle ArbeitnehmerInnen in leicht zugänglicher Weise Informationen über die Kriterien für die Festlegung ihrer Vergütung, ihrer Entgelthöhe und ihrer Entgeltentwicklung informiert werden. Und dazu kommen dann auch noch Berichtspflichten über das Gender Pay Gap bei euch, wenn ihr mehr als 100 ArbeitnehmerInnen beschäftigt. Verstoßt ihr gegen eine der Pflichten, können Bußgelder verhängt werden. Und außerdem können zum Beispiel auch ArbeitnehmerInnen, die weniger als ein vergleichbarer männlicher Kollege verdienen, die Gehaltsdifferenzen einklagen. Hier sind die Voraussetzungen ebenfalls deutlich zugunsten der ArbeitnehmerInnen verschoben worden. Auch wenn es das neue deutsche Gesetz noch nicht gibt, solltet ihr euch aber vorbereiten. Mindestens solltet ihr eine Liste erstellen mit allen euren ArbeitnehmerInnen und den einzelnen Entgeltbestandteilen, die bei euch an die einzelnen ArbeitnehmerInnen gezahlt werden. Und hier geht es nicht nur um das normale Pauschalgehalt, sondern um alle Entgeltbestandteile, wie zum Beispiel auch variable Vergütung, Boni, Zulagen, Zuschlägen und auch um Benefits. Gibt es hier Unterschiede in der Höhe, dann solltet ihr euch genau angucken, ob ihr die Unterschiede zum Beispiel durch unterschiedliche Tätigkeiten oder unterschiedliche Qualifikationen erläutern könnt. Nur wenn ihr damit jetzt schon beginnt, habt ihr die Möglichkeit zu reagieren, wenn das deutsche Gesetz dann im Juni tatsächlich in Kraft tritt. Ja, natürlich werden wir euch auf den Laufenden halten, wie es mit dem Gesetz weitergeht, und wenn wir genaueres wissen, melden wir uns natürlich. Vermutlich werden wir auch eine extra Podcast-Folge machen, wenn genau feststeht, was im neuen Gesetz stehen wird. Ja, und abschließend, was ist mit dem Gesetz zur Arbeitszeiterfassung? Wie ihr ja alle wisst, hat das Bundesarbeitsgericht bereits im Jahr 2022 entschieden, dass Arbeitgeber die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter aufzeichnen müssen. Hinzu kommt, dass auch der Europäische Gerichtshof schon im Jahr 2019 entschieden hat, dass die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet sind, eine verlässliche Arbeitszeiterfassung einzuführen. Hier möchten wir auf Folge 71 unseres Podcasts hinweisen. Sie hat den Titel Best of BAG, Zeiterfassung und die Bezahlung von Überstunden. Und wir hatten in dieser Folge Dr. Esko Horn, den Präsidenten des Arbeitsgerichts Hamburg, zu Gast, der euch wichtige Tipps zu der rechtlichen Situation gibt und wie ihr damit umgehen könnt. Von der Bundesregierung unter Herrn Scholz gab es schon einmal einen Entwurf für ein Arbeitszeiterfassungsgesetz. Allerdings ist der Entwurf schon in der Bundesregierung stecken geblieben wegen sehr unterschiedlicher Meinungen zu einzelnen Fragen. Die neue Bundesregierung hat das Thema Arbeitszeiterfassung zwar in den Koalitionsvertrag reingeschrieben, es gibt aber noch keinen neuen Gesetzentwurf und ich habe ehrlich gesagt auch erhebliche Zweifel, ob es überhaupt einen Entwurf geben wird. Also hier kommt vermutlich im Jahr 2026 zumindest nichts mehr. Das soll es zu den neuen Regelungen in 2026 von uns gewesen sein. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns über gute Bewertungen und wenn ihr uns weiterempfehlt. Die nächste Folge, die könnt ihr am 19. Januar hören. Thema Best of BAG oder wann ist der Urlaub wirklich weg? Startet gut rein ins neue Jahr. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auch ich wünsche euch noch einen guten Start ins Jahr 2026. Wir hören uns bald hier wieder. Auf bald!